Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Genau 129 Stunden und 25 Minuten haben Sie jetzt noch Zeit. Jedenfalls dann, wenn Sie Studentin oder Student sind und noch von der Überbrückungshilfe profitieren wollen. Die gibt's seit Juni für Studierende, die in der Corona-Krise ihr Einkommen verloren haben. Aber am 30. September ist Schluss, 23.59 Uhr. Das hat heute das Bundesbildungsministerium bekannt gegeben. Weil die Zahl der Anträge zurückgeht, wird die Überbrückungshilfe nicht mehr verlängert. Der Bedarf sei einfach nicht mehr da, sagt das Ministerium. Und genau das ärgert den SPD-Wissenschaftsstaatssekretär in Berlin, Steffen Krach.
Wenn ich jetzt höre vom BMBF, dass dieser Zuschuss im September ausläuft, dann habe ich dafür tatsächlich kein Verständnis mehr. Weil de facto wird damit die Pandemie für beendet erklärt. Das ist sie aber nicht. Wir haben gestern Christian Drosten gehört, der gesagt hat, da kommt noch einiges auf uns zu in den kommenden Wochen und Monaten. Und da sage ich ganz deutlich, in dieser Frage der Pandemie vertraue ich eher auf Christian Drosten als auf Anja Kalitschek.
Die Bundesbildungsministerin hat immerhin heute verlauten lassen, dass die Überbrückungshilfe bei Bedarf dann kurzfristig doch wieder anlaufen kann. Und am Geld, sagte sie, am Geld werde das dann nicht scheitern. Was auch daran liegen könnte, dass von den geplanten 100 Millionen Euro für diese Überbrückung bisher nur 60 Millionen ausgegeben wurden. Wir reden gleich auch noch über nicht ausgegebenes Geld an den Universitäten, hier bei Campus und Karriere. Der Bundesrechnungshof, der ist so richtig sauer auf das Bundesbildungsministerium, auf die Länder und auf die Hochschulen. Denn bei einer Prüfung, da kam heraus, dass ziemlich viel Geld aus den Hochschulpakten zwar vom Bund an die Länder geflossen ist, dass die aber oder auch einzelne Unis und Fachhochschulen nicht wie vorgesehen damit neue Studienplätze eingerichtet haben. Stattdessen landete das Geld auf Bargeldkonten und da liegt es zum Teil immer noch. Mindestens 3,7 Milliarden Euro, sagt der Rechnungshof, wurden da gebunkert, teilweise schon seit Jahren und mehr als die Hälfte davon findet sich in Nordrhein-Westfalen. Lambert T. Koch ist Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz NRW. Guten Tag, Herr Koch.
Schönen guten Tag.
1,9 Milliarden Euro, das ist der NRW-Anteil, den Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen nach diesem Bericht zur Seite gelegt haben. Das sagen die Rechnungsprüfer jedenfalls. Geht es den Hochschulen denn so blendend, dass sie jetzt schon Sparbücher anlegen müssen?
Ich fände es sehr schade, angesichts dessen, was an den Universitäten in den letzten Jahren alles geleistet wurde, wenn hier ein Streit auf dem Rücken jetzt der Hochschulen ausgetragen wurde. Man muss ja da ein bisschen zurückgehen, wenn man nach den Ursachen fragt für Restmittel. Erstmal müssen wir vielleicht nochmal daran erinnern, dass das Ganze ja eingerichtet wurde, weil so viele zusätzliche Studierende kamen. Ich kann nochmal daran erinnern, dass seit das losging mit diesem Hochschulpakt, das waren ja dann durchnummeriert, Hochschulpakt 1, 2, 3, dass seitdem 1 Million zusätzliche Studierende bundesweit an die Hochschulen gekommen sind. Es ging los mit 1,9 Millionen und jetzt sind wir bei 2,9 Millionen roundabout. Das ist ja ein irrsinniger Aufwuchs und das musste irgendwie finanziert werden. Was nicht passiert ist, ist, dass die Grundmittel der Hochschulen entsprechend aufgewachsen sind, sondern man hat dann Pakte geschlossen. Und nach NRW sind rund in der Zeit 7,9 Milliarden geflossen, in diesen über 12 Jahren. Und davon sind 6 Milliarden verausgabt worden. Wenn man das also mal so rum anschaut, sieht man mal, dass da sehr viel Geld sehr sinnvoll ausgegeben wurde. Die Personalmittel wurden aufgestockt und so weiter. Dass trotzdem jetzt nicht alle Mittel verausgabt sind, das hat etwas mit einer verantwortungsvollen Wirtschaftsführung der Hochschulen zu tun. Denn diese Mittel, die hatten wir ja nie sicher. Wir konnten nie langfristig planen. Es wurde immer gesagt, ja, möglicherweise gibt es noch mal einen Pakt. Und ihr kriegt das Geld aber auch nur, wenn ihr eine bestimmte Anzahl an neuen zusätzlichen Studienplätzen produziert. Und wir konnten ja jetzt nicht mit Sicherheit sagen, wie viele Studierende werden denn tatsächlich dann kommen, wie viel Geld kriegen wir. Also jetzt wissen wir, seit es diesen neuen, jetzt heißt er nicht mehr Hochschulpakt, aber im Grunde ist es wieder ein Pakt, diesen ZSL gibt.
Das steht für Zukunftsvertrag Studium und Lehre.
Ja, jetzt wissen wir, dass wir auch langfristiger planen können und entsprechend werden die Mittel dann auch so ausgegeben, wie sie vorgesehen sind.
Das heißt, Sie planen nicht, die zurückzugeben, weil die jetzt noch übrig sind oder so etwas?
Nein, wenn Sie sich zum Beispiel die Betreuungsrelation anschauen, dann sehen Sie ja, dass wir weiter Personal aufbauen müssen, damit unsere Studierenden eben auch so betreut werden können, wie das eine gute Qualifizierung, das ist immer unser Anspruch gewesen, erfordert.
Fehlen da möglicherweise Vorgaben vom Land oder vom Bund, dass man sagt, so und so hätten diese Mittel ausgegeben werden müssen? Im Rechnungshofbericht jedenfalls klingt das an, dass es dort heißt, die Regelung ist eigentlich gar nicht da, wie man mit diesen übrig gebliebenen Geldern umgeht.
Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen haben wir ja die Hochschulautonomie. Und dass die Hochschulen selbst am besten wissen, wie sie vor Ort ihr Geld investieren, in welche Studiengänge und so weiter, das ist evident und da sollte man nicht dran rütteln.
Es gibt aber in diesem Bericht auch so Einzelfälle, die dann doch nachdenklich machen. Da würden Gelder ausgegeben, zum Beispiel für ein Parkhaus oder für den Bau einer Tribüne in einem Studierendentheater. Manchmal kommen da Personalkosten rein, die da nicht reingehören. Sind das Einzelfälle oder gibt es da irgendein Systemproblem?
Ich gehe von Einzelfällen aus und ich würde jetzt auch nicht irgendjemandem vorwerfen oder hier sagen von außen sagen, dieses oder jenes ist ganz unwichtig gewesen. Man muss sich dann die Situation vor Ort anschauen. Der ganz große Anteil der Mittel ist eben in Personal geflossen und natürlich fließt auch einiges in Bauprojekte, denn wir müssen ja das zusätzliche Personal und die vielen zusätzlichen Studierenden auch unterbringen. Wir müssen neue Seminarräume, Hörsäle und so weiter schaffen. Das ist eben dadurch, dass die Grundmittel nicht in dem Maße gewachsen sind, eben zum Teil auch daraus zu finanzieren.
Trotzdem ist diese Summe wirklich hoch, bundesweit 3,7 Milliarden Euro. Können Sie denn als Unis überhaupt noch glaubwürdig im Moment auftreten und mehr Geld für die Grundausstattung fordern, wenn Sie auf der anderen Seite solche Rücklagen haben?
Ja, absolut. Das hatte ich ja vorhin schon versucht zu sagen, dass der Fehler im System war, dass wir lange Jahre immer nur mit Pakten gearbeitet haben, die ausliefen, wo man nicht wusste, geht es weiter. Wir haben immer gefordert, dass wir einen besseren Planungshorizont, einen längeren Planungshorizont bekommen müssten. Das hat man uns jetzt gegeben. Und mit diesem Geld werden wir jetzt dann auch entsprechend längerfristig planen und hoffen natürlich, weil wir ja jetzt auch gerade noch mal gehört haben, dass es jetzt nicht so ist, dass etwa jetzt die Studierendenzahlen sinken würden, dass wir auch weiterhin mit einem Aufwuchs rechnen können.
Lambert T. Koch war das, der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz Nordrhein-Westfalen, zu den Vorwürfen des Bundesrechnungshofs, der sagt, da wurden viel zu viele Gelder aus den Hochschulpakten bisher in den Ländern und bei einzelnen Hochschulen nicht ausgegeben. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke auch.
Und wir haben dieses Gespräch kurz vor Beginn der Sendung aufgezeichnet.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
An manche Gesprächspartnerinnen, da kommt man nicht so ganz einfach ran. Erst recht nicht, wenn in deren Leben vielleicht nicht immer alles ganz glatt gelaufen ist. Da braucht man dann als Journalistin einen richtig langen Atem. Und meine Kollegin Sabine Adler, die hat diesen langen Atem. Mehr als 2,5 Jahre lang hat sie recherchiert zu einem Thema, das in der Debatte um die deutschen Schulen gerne mal ausgeblendet wird. Es geht um Jugendliche, die kurz davor stehen, komplett aus diesem System herauszurutschen und verloren zu gehen. So wie Natascha aus Berlin. Sabine Adler hat sie kennengelernt und sie hat erlebt, wie die junge Frau so gerade eben dann doch noch die Kurve gekriegt hat, weil es ein ziemlich ungewöhnliches Hilfsangebot gab.
Vor 2,5 Jahren verbrachte Natascha viel Zeit mit ihren Freunden auf den Straßen von Berlin. Wie sie wollte auch das Mädchen mit den pinkfarbenen Haaren nichts mehr von Schule wissen.
Einmal in Friedrichshain, einmal in Nelson Mandela, Rangsdorf, überall.
Und dann bist du jeweils gegangen oder bist du runtergeflogen?
Ich bin runtergeflogen.
Mit Zustimmung ihrer Adoptiveltern, die Natascha schon als Baby aus der Ukraine zu sich holten, zog sie in eine von Sozialpädagogen betreute Wohngemeinschaft. Doch weil sie auch dort keine Schule besuchte, schickte das Jugendamt sie mit Zustimmung der Eltern in eine sogenannte intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach Mallorca. Die Ultima Ratio, die letzte Chance für einen Schulabschluss. Was den Adoptiveltern mit ihren Bildungskarrieren wichtig war. Doch einerseits wollte Natascha sie nicht enttäuschen, andererseits hatte sie immer wieder Angst zu versagen und weigerte sich strikt.
Ich möchte aber im Moment keine Schule machen. Wenn ich nicht bereit bin, dafür bin ich nicht bereit.
Weil Pferde so ziemlich das Einzige waren, wofür sich die damals 17-Jährige überhaupt noch interessierte, entschied sich das Jugendamt für den sogenannten tierpädagogischen Ansatz, nach dem auch Astrid Uster auf ihrer mallorquinischen Finca arbeitet. Die Reittrainerin und Pferdewirtin aus der Schweiz erklärt, warum die Tiere, Mädchen wie Natascha, helfen können.
Also man nimmt das Pferd ja sehr wuchtig wahr. Und wenn man dann erkennt, dass dieses Pferd eigentlich ein sehr komplexes und hochsensibles Wesen ist und man lernen muss, sich selber zu beherrschen, dass es den Anschluss an den Menschen finden kann, dann glaube ich, hat das schon einen ganz hohen pädagogischen Wert. Sie trainieren uns dazu, dass wir eine gewisse Routine einhalten müssen, also auch eine gewisse Tagesstruktur. Und sie sind halt auch sehr schmusig und anhänglich. Und ich glaube, das brauchen Jugendliche ganz besonders, weil wenn man merkt, dass so ein großes Lebewesen die Zuneigung sucht und diese auch erwidern kann, das füllt eine Lücke, das mancher Mensch nicht hinkriegt.
Bedingung für Nataschas Aufenthalt auf der Pferdefinca, das machte das Jugendamt unmissverständlich klar, ist, dass sie lernt. Doch erst bei der konsequenten, aber geduldigen Schweizerin fasste die Berlinerin Vertrauen, dass sie das kann.
Ich habe ja Astrid eigentlich schon gekannt, so wie sie drauf ist, aber halt nicht in der Schule. Davor hatte ich halt auch irgendwie ein bisschen Angst, obwohl sie mir gesagt hat, dass sie immer neben mir sitzt und das so in den ersten Monaten auch mit mir macht und so. Aber weil so viele auch Erzieher mir immer gesagt haben, wir machen das, musste ich halt wirklich so diesen Mut auch haben, ihr zu glauben.
Nataschas Schule befindet sich über 1000 Kilometer entfernt im badischen Oberrimsingen. Es ist die Flex-Fernschule, die ihr einmal pro Monat per Post einen dicken Umschlag mit Aufgaben nach Mallorca schickt. Die Lehrer sind nicht nur weit weg, sie machen Schule auch nach ganz eigenen Prinzipien, erklärt Diana Bäuerle, die Leiterin der Flex-Fernschule.
Wir versuchen ganz bewusst neue Erfahrungen mit Schule zu ermöglichen. Deswegen fängt es schon mit Kleinigkeiten an. Bei uns wird kein Lernbrief mit Rot korrigiert, sondern wir korrigieren mit Grün. Wenn ein Kind in der Schule ein Diktat schreibt und dabei 18 Fehler hat, in der 5. Klasse ist das eine 6. Dass aber 18 Worte falsch geschrieben worden und dafür 122 richtig, das sagt niemand. Wir versuchen, das umzudrehen.
20% der Jugendlichen an der Flex-Fernschule leben wie Natascha im Ausland. Viele andere, die sich in Deutschland für dieses Lernen auf Distanz entschieden haben, leiden unter psychischen oder physischen Problemen. Doch die allermeisten haben mit dieser Lernmethode Erfolg. Auch Natascha hat gelernt zu lernen.
Also ich bin immer der Meinung, ich fange lieber mit den Hassfächern an. Naja, früher hätte ich das dann in die Ecke geschmissen. Und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich versuche halt mein Bestes so, dass ich das halt schaffe.
Nach 2,5 Jahren auf Mallorca hat sie in einer Hauptschule in Oberrimsingen den Abschluss geschafft. Ihre Durchschnittsnote eine 2,6.
Natascha aus Berlin, porträtiert von Sabine Adler. Und Natascha ist eine von rund 350 Jugendlichen, die jedes Jahr in Deutschland ins Ausland geschickt werden, als allerletzter Rettungsversuch, bevor sie ihre Schulausbildung endgültig hinschmeißen. Mehr zu diesem Thema gibt's morgen hier bei uns im Deutschlandfunk ab 9.10 Uhr im Wochenendjournal. Und da können Sie dann auch Natascha wieder treffen. Donald Trump, der inszeniert sich ja gerne mal als mutiger Regelbrecher und das hat er jetzt auch im Hinblick auf den Schulunterricht in den USA getan. Der US-Präsident will nämlich am liebsten direkt ins Curriculum der US-amerikanischen Schulen eingreifen und er will festlegen, was im Unterricht behandelt werden darf und was nicht. Weiße, patriotische Heldengeschichten, die sind aus seiner Sicht völlig in Ordnung. Die Geschichte der Sklaverei und andere düstere Kapitel der US-Historie natürlich nicht. Solche Vorgaben an die Schulen, die kennt man sonst eher von, sagen wir mal, diktatorisch regierenden Staatschefs. Und deshalb ist die Empörung in den USA gerade auch ziemlich groß. Thilo Kössler berichtet.
Es war ein symbolischer Tag, der amerikanische Verfassungstag und ein symbolischer Ort, das Nationalarchiv, in dem die amerikanische Nation ihre Erinnerung aufbewahrt. Für Trump der richtige Rahmen, um dem öffentlichen Diskurs über Polizeigewalt und strukturellen Rassismus, über die historische Aufarbeitung der Sklaverei und die Zeit der Rassentrennung seine Sicht der Dinge entgegenzuhalten. Seine Mission sei es, das Erbe des amerikanischen Gründungsmythos hochzuhalten, sagte Trump.
Our mission is to defend the legacy of America's founding.
Deshalb werde er, Trump, dafür sorgen, dass das Netz an Lügen, so wörtlich, in den amerikanischen Schulen und Klassenzimmern beseitigt wird, um den Kindern die großartige Wahrheit über das Land näher zu bringen.
We must clear away the twisted web of lies in our schools and classrooms and teach our children the magnificent truth about our country.
Donald Trump sieht in dem Anliegen, neben der Geschichte der Weißen auch die Geschichte der Schwarzen in den USA zu würdigen und die dunkle Vergangenheit aufzuarbeiten, den Versuch einer radikalen Bewegung, das, Zitat, geschätzte und kostbare historische Erbe der USA zu zerstören.
A radical movement is attempting to demolish this treasured and precious inheritance.
Donald Trump interpretiert die Proteste der Black Lives Matter-Bewegung als linkes Aufbegehren und als Ergebnis von jahrzehntelanger Indoktrination an den amerikanischen Schulen und Universitäten.
Are the direct result of decades of left-wing indoctrination in our schools. It's gone on far too long.
Donald Trump will deshalb Abhilfe schaffen. Er will für patriotische Erziehung im amerikanischen Bildungssystem sorgen.
That is why it is so urgent that we finally restore patriotic education to our schools.
Dafür hatte eine Kommission ins Leben gerufen, die er Kommission 1776 nannte, nach dem Jahr der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Professoren verschiedener Universitäten sollen ein pro-amerikanisches Curriculum auflegen, kündigte Trump an, mit dem die Wahrheit über die amerikanische Geschichte vermittelt werden solle.
The development of a pro-American curriculum that celebrates the truth about our nation's great history.
Der ehemaligen Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, Susan Rice, stockte der Atem, als sie die Rede hörte. Sie habe sich an Mao Zedong erinnert gefühlt, erklärte sie in einem Fernsehinterview.
He talks about patriotic education. I thought I was listening to Mao Zedong.
Zwar kann der Präsident nicht auf das Bildungssystem und dessen Inhalte Einfluss nehmen, das ist Sache der einzelnen Bundesstaaten. Doch er kann Zeichen setzen, wenn er den staatlichen Institutionen zum Beispiel untersagt, weiterhin Antirassismuskurse anzubieten. Und er kann den Ton setzen im gesellschaftlichen Diskurs über den tief verwurzelten strukturellen Rassismus. Donald Trump erwähnte die 246-jährige Geschichte der Sklaverei ebenso wenig wie die Rassentrennung und den Kampf um die Bürgerrechte. Die Rolle dieses dunklen Kapitels in der amerikanischen Geschichte derart herunterzuspielen und die Afroamerikaner insgesamt auf diese Weise auszugrenzen, leistet der gesellschaftlichen Spaltung der USA gefährlich Vorschub, sagt Kevin Gannon. Der Historiker an der Grandview-Universität in Des Moines, Iowa, sieht in der Rede Donald Trumps den Versuch, die US-Geschichte weiß zu waschen, wie er sagt.
It's a very whitewashed, and I use that term intentionally, version of US history.
Donald Trump stelle in Abrede, dass es auch nur eine Spur von strukturellem Rassismus in den USA gebe. Das sei alarmierend, so Kevin Gannon.
The effort to sort of willfully deny that there is any sort of vestige of structural racism in this country is alarming.
Die Rede Donald Trumps müsse aber auch als Botschaft an seine weißen Wähler verstanden werden. Die Programmatik sei durchsetzt von der Ideologie der White Supremacists, der Verfechter der These von der Überlegenheit der Weißen. Trump schüre damit das Gedankengut eines aggressiven, fast schon militanten Rassismus in den Vereinigten Staaten.
We're seeing now just how large this aggressive, militaristic, almost white supremacist thought is. In the United States.
Mit seiner Initiative der patriotischen Erziehung versuche Donald Trump nun, diese Ideologie offensiv in die Schulen und Universitäten zu tragen. Jeder, der das für gefährlich halte, müsse sich mit aller Kraft dagegen zur Wehr setzen.
Who see this as a really dangerous initiative that absolutely must be resisted at the very fiber of our being.
Thilo Kössler über die Debatten um das amerikanische Schulsystem aus Washington. Bei Campus und Karriere, da konnten Sie diese Woche schon einige Menschen kennenlernen, die vielleicht ein bisschen anders arbeiten als Sie selbst und in der Regel komplett digital, in unserer Serie über Digitalnomaden nämlich. Diese Menschen sitzen statt im Büro lieber am Ufer eines Sees oder auf einer Wiese und arbeiten eben von dort aus am Laptop. Und das ist ja in Corona-Zeiten und unter Präventivgesichtspunkten auch eine richtig gute Alternative. Aber hat so ein digitales Modell von Arbeit wirklich Zukunft? Für wen eignet sich das und für wen vielleicht auch eher nicht? Dieser Frage ist mein Kollege Tristan Schwarz für uns nachgegangen im dritten Teil unserer Serie.
Digitale Nomaden zeigen uns, dass es möglich ist, die Arbeit flexibler zu gestalten. Für Arbeitsmarktforscher Georg Kalvelage vom Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik wird der Trend anhalten.
Vermutlich werden flexiblere Arbeitsformen zukünftig weiter zunehmen. Digitale Hilfsmittel können diese Flexibilisierung in Teilen ermöglichen, weil die Anwesenheit vor Ort keine Voraussetzung mehr ist.
Die Notwendigkeit zu mobilem Arbeiten während der Corona-Pandemie zeigt, dass Konferenzen oder Kundengespräche relativ einfach über Videoanrufe stattfinden können. Für jüngere Menschen, die mit digitalen Medien aufwachsen, ist der Gedanke orts- und zeitunabhängiger Arbeit deshalb kaum noch etwas Besonderes.
Studien belegen insgesamt gut, dass vor allem jüngere Erwerbstätige sich bei ihrer Arbeit mehr Handlungsspielräume wünschen und Arbeitgeber auch vermehrt bereit sind, diese einzuräumen.
Und für den Unternehmer Mike Wattrott liegt in der digitalen selbstständigen Arbeit noch großes Potenzial.
Ich glaube einfach generell, dass dieses digitale Nomadentum, dieses freie Arbeiten, das Arbeiten, wo man will, hat einfach eine Mega-Zukunft, denn wir haben es jetzt erst wieder gesehen, die Digitalisierung ist dringend nötig, das Homeoffice, plötzlich ganz neue Möglichkeiten, die sich dort ergeben, auch im Rahmen mit der Familie, mit den Kindern.
Sascha Feldmann, der als digitaler Nomade seinen Kunden beim Einstieg in die digitale Selbstständigkeit hilft, hat festgestellt, dass die meisten seiner Kunden Mütter sind, die sich vorrangig zu Hause um ihre Kinder kümmern, aber dennoch Geld verdienen möchten. Familienfreundlichkeit, freie Zeiteinteilung und immer bessere digitale Arbeitsmöglichkeiten. Das sind Gründe, weshalb die Branche der digitalen Nomaden rasant wächst. Ein Ende scheint vorerst nicht in Sicht zu sein.
Das lassen zweistellige Wachstumsraten großer Online-Plattformen vermuten, die Aufträge von Unternehmen an Selbstständige vermitteln.
Beobachtet Arbeitsmarktforscher Georg Kalvelage. Es finde teilweise schon jetzt eine Aufweichung der Normalarbeitsverhältnisse statt. Auch verstärkt durch die Corona-Pandemie. Digitalnomade Sascha Feldmann.
Wir müssen halt von dieser Denke runterkommen, dass man wirklich 9-to-5 arbeitet. Denn ob du eine Rechnung um 20 Uhr schreibst oder um 6 Uhr morgens, das ist demjenigen selbst überlassen. Und vor allem ist es auch so, dass nicht jeder Mensch irgendwie morgens seine besten Stunden hat. Vielleicht ist einer nachmittags besser oder vielleicht abends.
Aber wie bei vielem anderen auch, hat die maximale Flexibilität im Berufsleben eines Digitalnomaden auch seine Schattenseite. Warnt Georg Kalvelage.
Wissenschaftlich gut belegt ist, dass die fehlende, auch räumliche Trennung von Arbeit, Freizeit und Familie zu Stress führen kann.
Stress, der durch die digitalen Kommunikationsmedien verstärkt wird. Durch SMS, WhatsApp-Nachrichten, Twitter und Co. sind wir ständig erreichbar. Und der Druck steigt, es auch tatsächlich zu sein.
Flexible Arbeitszeiten können unterm Strich zu mehr Freiheit und Selbstbestimmung führen, die einigen zusätzliche Möglichkeiten eröffnen. Für andere dagegen können sie auch eine Belastung sein. Und für viele dürfte es sich um eine Mischung aus beidem handeln.
Ob und in welcher Form sich orts- und zeitunabhängiges Arbeiten positiv auf das eigene Leben auswirkt, das sei bei jedem anders. Mike Watzroth, der oft mit digitalen Nomaden zusammenarbeitet, empfiehlt es auszuprobieren.
Arbeiten und das Reisen. Hey, gibt's was Schöneres, was ich gerade einem jungen Menschen raten kann?
Natürlich lässt sich nicht jeder Beruf mit dem Laptop im Gepäck in Urlaubsgebieten ausführen. Hinzu kommt, dass die Berufe, die es zulassen, wie Web- und Grafikdesign, Programmieren oder auch Social Media Management, einem weltweiten Wettbewerb ausgesetzt sind. Das heißt, Arbeitskräfte aus Ländern mit niedrigen Lebenshaltungskosten, beispielsweise aus Indien, sind ernstzunehmende Konkurrenten. Ein Risiko für das Geschäftsmodell der Digitalnomaden.
Bleiben Aufträge aus, werden sie als reisende Selbstständige auch nur im geringen Umfang oder gar nicht durch soziale Sicherungssysteme aufgefangen.
Das digitale Nomadentum ist ein noch recht junges Phänomen. So jung, dass es zum Teil noch keine eindeutigen Gesetze gibt, was die Steuerpflichtigkeit der Nomaden angeht. Außerdem sind sie meist mit einem Touristenvisum im Ausland unterwegs, das es gar nicht vorsieht, im betreffenden Land auch zu arbeiten und online Geld zu verdienen. Die Unwägbarkeiten sind groß und deshalb prognostiziert Arbeitsmarktforscher Georg Kalvelage, trotz aller Vorzüge orts- und zeitunabhängiger Arbeit und immer neuen technischen Möglichkeiten,
dass das nomadische Leben für viele wohl nur ein temporärer Lebensstil ist oder aber die Zeiträume zwischen Ortswechseln irgendwann sehr groß werden.
Digitale Nomaden seien wohl eher nicht Vorreiter unseres zukünftigen Arbeitens, obwohl uns in Zukunft vermutlich immer mehr von ihnen begegnen.
Die ganze Serie von Tristan Schwarz gibt's zum Nachhören auf deutschlandfunk.de. Und in Hessen, in Wolfhagen, da gibt es seit heute die Walter-Lübcke-Schule. Die wurde umbenannt und erinnert an den von Neonazis ermordeten nordhessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Die Initiative für diese Umbenennung kam von den Schülern. Die wollten den alten Namen loswerden, Wilhelm-Filchner-Schule. Filchner war nämlich Forschungsreisender, hatte sich nie vom Nationalsozialismus distanziert. Deshalb ein guter Move, diese Umbenennung. Campus geht zu Ende. Mein Name ist Armin Himmelrath. Nach den Nachrichten geht's weiter mit Corso, Kunst und Pop. Da geht's unter anderem um Computerspiele.